Willkommen zum M-Next Podcast Folge Nummer 9 vom 18. Februar 2021. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kunst und Kultur. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M-Next. Mein heutiger Gast ist Christoph Lieben-Seuter. Er sagt, er habe kaum etwas gelernt, sei per Zufall nach wenigen Monaten Informatikstudium bei Philips Computers gelandet, habe dort Softwarefinalisierung und Marketing gemacht und war mit 23 im Bereich der IT gut unterwegs. Dann habe er aus reiner Laune die Möglichkeit ergriffen, im Wiener Konzerthaus als Direktionsassistent anzufangen. Heute ist er Generalintendant der Elbphilharmonie in Hamburg. Guten Tag, Herr Lieben-Seuter.
Guten Tag.
Die Elbphilharmonie, liebevoll auch Elfi genannt, war einst Vision. Heute strahlt das neue Wahrzeichen der Stadt Hamburg in die Welt. Die Wochenzeitung Die Zeit schrieb einmal, die Elbphilharmonie ist ein utopischer Traum, der sich in die Wirklichkeit gemogelt hat. Seit 2007 sind Sie Intendant des Hauses. Geplant war die Eröffnung des Gebäudes 2010. Es ergaben sich Verzögerungen, ein anderthalbjähriger Baustopp, eine Projektneuordnung. Schließlich konnten sie 2017 eröffnen. Da waren sie schon 10 Jahre Intendant des Hauses, nur eben ohne Haus. Waren diese Jahre vor der Eröffnung für Sie eher Traum oder Albtraum?
Naja, eher Albtraum, aber ich möchte sie nicht missen im Großen und Ganzen. Man muss dazu sagen, ich bin deswegen Generalintendant. Der General kommt deswegen, weil die Leishalle, also Hamburgs traditionsreiches zweites, ursprünglich erstes Konzerthaus, zur gleichen Organisation gehört. Das heißt, ich hatte in diesen Jahren, konnte ich meinem Beruf als Intendant eines Konzerthauses durchaus nachkommen, halt nicht dem Objekt der Begierde, sondern der Leishalle, aber da konnten wir schon Konzerte für die Elbphilharmonie machen und auch sonst die ganze Hamburger Szene gut kennenlernen und Musikvermittlung entwickeln und alle möglichen Dinge schon vorbereiten. Und ohne diese Vorbereitungszeit hätten wir nie, weil was wirklich dann, wie es dann endlich soweit war, hat die Elbphilharmonie einen ziemlichen Traumstart hingelegt, Anfang 2017, also von 0 auf 100 in sozusagen Bandbreite und Schlagkraft und internationaler Ausstrahlung. Das wär nie so geklappt ohne diese vorbereiteten Jahre, wo wir ein Team aufgebaut haben und durch dick und dünn gegangen sind. Und daher waren wir dann schon recht schlagkräftig, bis es endlich soweit war. Ich habe auch viel gelernt rund um das Projekt Elbphilharmonie. Ich habe es halt quasi als zukünftiger Betreiber so mehr beglitten. Da war ich nicht in der ganzen Baugeschichte, hatte ich jetzt keine direkte Verantwortung, aber ich war so Zaungast, habe ein bisschen mitgeplant mit den Architekten und habe halt dann auch mitbekommen, wie halt so ein Projekt von totaler Begeisterung in der Stadt zu totalem Desaster und wieder zurück sich entwickeln kann mit aller Öffentlichkeitsarbeit, Krisenkommunikation, politischen Abläufen. Also das war eine lehrreiche Zeit, trotz allem.
Haben Sie zwischendurch auch mal überlegt, alles hinzuwerfen?
Eigentlich ein einziges Mal. Das war so relativ nach dem ersten Jahr, wie sich so das Baudesaster abgezeichnet hat. Und nach den ersten Korrekturen, Austausch von verantwortlichen Köpfen, Erweiterung des Budgets, neuen Zeitplan, war mir aber klar geworden, hoppla, das kann man jetzt nicht schnell mal ausbügeln. Damit hat ja jeder gerechnet, dass so ein Projekt nicht glatt geht. Das weiß man, dass man da nochmal, ich hab nie damit gerechnet, dass es auch wirklich zum ursprünglichen Termin fertig wird. Aber man hat halt dann gedacht, na gut, statt 2010 wird es 2012 werden. Und das ist, hätte man damals mir gesagt, es wird aber 2017, wäre ich natürlich schreiend davon gelaufen. Aber so war es ja nicht, sondern es geht dann Schritt für Schritt, wieder noch ein Jahr länger, wieder noch ein halbes Jahr länger, dann warten wir 1,5 Jahre, wie sich das löst mit dem Streit, mit der Baufirma. Und so ging es halt so Schritt für Schritt. Und ich war ganz am Anfang kurz verzagt und entmutigt und dann habe ich halt meine Jobdefinition ein bisschen geändert und habe festgestellt, okay, du bist halt nicht von Tag 1 2010 Superintendant des Superhauses, sondern bist eben derjenige, der das begleitet durch die Kunden.
Aber dann muss es ein irrsinnig großes Glück gewesen sein, die Eröffnung machen zu können, oder?
Natürlich, aber das war nicht nur die Eröffnung, das waren, ich würde fast sagen, 1,5-2 Jahre im Delirium, im Traum. Ich erinnere mich gut, wie dann endlich, wie wir endlich wenige Wochen vor der Eröffnung das Haus bezogen haben, schon den Probebetrieb aufgenommen haben, schon mal die öffentlichen Flächen für das Publikum freigegeben haben. Da ist so die ersten Tage, ist quasi hier jeder einen Meter über den Boden geschwebt. Und diese Monate und auch so das erste Jahr der Bespielung war dermaßen intensiv und voller Begeisterung, immer auf allen Fronten, egal ob das jetzt mit den, obwohl natürlich irrsinnig viel schiefgegangen ist, aber wir hatten kein größeres Desaster, war einfach jeder Tag totale Begeisterung auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, im Publikum. Das war eine tolle Zeit. Also da kommt man auch mit wenig Schlaf aus, wenn man so Adrenalin betankt unterwegs ist.
Jetzt haben Sie das Raumschiff Elbphilharmonie sehr erfolgreich zum Fliegen gebracht. Alle Konzerte im großen Saal mit seinen 2100 Plätzen waren nahezu ausverkauft. Die Kritiker schrieben häufig von künstlerischem Weltklasseniveau. Und dann kam Corona. Was beschäftigt Sie derzeit? Absagen, Ticketerstattungen, Ausfallhonorare für Künstler, Desinfektionsmittel und Hygieneregeln oder doch der Konzertspielplan 2022 und die Frage, wie man den Geburtstag Franz Schuberts oder den Todestag von Johannes Brahms würdigt?
Ja, beides noch ein bisschen. So wie Sie beschreiben, Ausfall, Ticketrückgaben, Stornierungen, Desinfektionsmittel, das war vor allem das letzte Frühjahr. Also in der ersten Welle natürlich haben wir uns ziemlich schnell auf so einen Lockdown-Betrieb umgestellt. Seitdem sind wir quasi Monat für Monat startklar. Wir haben ein super dichtes Programm, nicht nur wir als Veranstalter, sondern eben auch mit all unseren Veranstaltungspartnern. Müssen was planen, wo keiner genau weiß, auf was man sich eigentlich verlassen soll. Und das war eigentlich zu Beginn der Pandemie noch deutlich klarer. Wir hatten damals, es ist ja im März 2020 losgegangen. Da haben wir ziemlich schnell festgestellt, naja, vor dem Sommer wird es nicht wieder losgehen. Und da hatten wir sozusagen ein paar Monate Planungsvorlauf, haben den Sommer geplant, haben die Monate danach geplant. Und dachten noch, das ist sehr kurzfristig. Dann war September, Oktober ist super gut gelaufen. Das Konzertprogramm, also nicht wie geplant, weil natürlich große ausländische Orchester schon ausgefallen sind. Und vor allem durften wir im Saal nur ein Drittel der Belegung verkaufen. Das haben wir aber verkauft. Was viel Spaß gemacht hat oder auch jetzt noch macht, wenn es wieder mal so weit ist. Man kann ganz kurzfristig die tollsten Künstler buchen. Und da habe ich ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern nicht 3 Jahre vorhinein, sondern 3 Wochen im Vorhinein vereinbart. Einen tollen November verkauft und dann kam das zweite Fallbeil, wieder Lockdown. Und seitdem ist es noch viel unklarer, weil wir ja irgendwie Woche für Woche damit rechnen, dass es in 6 Wochen wieder losgehen könnte oder auch nicht. Und wir bereiten uns auch Woche für Woche darauf vor. Das heißt, wir machen einen alternierenden Spielplan, wie es sein könnte, wenn wir wieder spielen dürften und dann mit allen Auflagen, mit den Abständen auf der Bühne, mit den Quarantäneregeln. Also das ist ja da ein bisschen Don Quixote mal Sisyphus. Wie mein Team sich eigentlich laufend auf eine kurzfristige Öffnung vorbereitet, nur um gewappnet zu sein. Und gleichzeitig wissen wir, es kann aber auch sein, dass wir noch ein halbes Jahr nicht spielen. Und das braucht dann natürlich erstens so ein bisschen Resilienz, auch viel Motivation der eigenen Person wie des Teams. Und ist auch eine Erfahrung. Wir tun nebenher unsere Infrastruktur verbessern, Wartungsarbeiten absolvieren, haben gerade die Orgel geputzt und neu intoniert. Das war noch eine Altlast von vor der Eröffnung, wo wir aus zeitlichen Gründen damals nicht dazugekommen waren, den Baustaub aus der Orgel rauszuholen. Und planen natürlich die nächsten Spielzeiten. Aber irgendwie schaumgebremst. Also wenn du nicht genau weißt, was nächstes Monat passiert oder wie du den September verkaufen wirst können, dann hast du auch ein bisschen weniger Sicherheit, was das Jahr 23 und 24 betrifft. Bis jetzt tut die Branche so, als würde es irgendwie wieder alles normal werden. Also es gibt die gleichen Buchungen im Kalender mit den gleichen großen Orchestertourneen, die jetzt halt verschoben sind und nochmal verschoben sind. Ob das dann wirklich so kommen wird, das ist halt dann die große Frage. Je nachdem, wie lange der Lockdown dauert, wird es gewisse Infrastruktur nicht mehr geben. Es werden gewisse Orchester nicht mehr auf Tournee gehen, gewisse Künstler andere Schwerpunkte haben. Also das ist eben die große Frage, wie es denn wirklich kommen wird. Und insofern ist die langfristige Planung fühlt sich irgendwie weicher an als bisher.
Woher schöpfen Sie persönlich die Kraft und Zuversicht? Wie motivieren Sie Ihr Team in diesen unschönen, unsicheren Zeiten?
Ach, also die Elbphilharmonie ist so ein starkes und positives Gebäude, dass man muss eigentlich nur herkommen. Ich kann jetzt hier nochmal kurz einen Ausblick zeigen, den wir jetzt leider nicht den Hörern zeigen können. Ich sitze hier beim Hamburger Hafen.
Traum.
So geht es aber nicht nur mir, sondern all meinen Mitarbeitern. Man ist hier einfach, die Elbphilharmonie bringt Energie und bringt irgendwie Gestaltungswille. Und daher ist unsere Sorge eigentlich eher das Thema Homeoffice, wozu wir natürlich angehalten sind. Und wir hatten damals das ganze Team innerhalb von 2 Tagen auf Homeoffice geschickt. Und da muss man aufpassen, dass die dann nicht versauern. Und das geht jetzt gegen die Empfehlungen der Politik und der Bundesregierung, weil es sollen natürlich möglichst nur die da sein, die unverzichtbar im Büro sein müssen. Trotzdem merken wir genau, in den Büros geht es den meisten gut und zu Hause ist wunderbar, dass man einen Teil der Zeit zu Hause verbringen kann. Ich genieße das auch, 1-2 Tage die Woche von zu Hause zu arbeiten. Aber wenn man da wochenlang nicht rauskommt, dann das ist wirklich demotivierend. Und in der Elbphilharmonie ist man da gleich wieder motiviert. Und außerdem gibt es so relativ simple Dinge wie ein bisschen Humor kann nie schaden. Man darf sich und das Leben nicht zu ernst nehmen, selbst in so einer Situation. Und ich freue mich schon sehr auf die Feiern, die es irgendwann mal wieder geben wird.
Während ja gerade eine hoch ansteckende Corona-Mutation Fahrt aufnimmt und eine dritte Ansteckungswelle droht, das ist zumindest meine Befürchtung, werden nichtsdestotrotz Öffnungsforderungen aller Bereiche der Gesellschaft und aller Wirtschaftsbranchen ja immer lauter, denen die Politik auch wohl nichts entgegensetzen will. Hoffen wir mal, dass die Wissenschaft mit ihren Warnungen falsch liegen und nicht in ein paar Monaten der nächste Lockdown nötig wird. Wie ist denn Ihre Einschätzung, wenn alles gut geht, wann werden denn Live-Präsenzveranstaltungen wieder möglich sein?
Naja, das Problem ist, dass die Wissenschaft bis jetzt meistens recht hatte oder realistischer war als die Politik und alle möglichen Kommentatoren. Mein Gefühl ist, es wird zum Sommer hin leichter werden, einfach weil der Sommer, weil es ja letzten Sommer so war, der Virus hat warmes Wetter nicht so gern, die Leute sind draußen, es gibt hoffentlich viel UV-Licht und außerdem steigt die Durchimpfung der Bevölkerung, bis wir dann irgendwie nach dem Sommer im September angeblich alle eine Impfung haben können, die wollen. Dazu kommen ein Thema, das mir schon seit Monaten am Herzen liegt und wo jetzt endlich Fahrt aufgekommen ist. Ich aber nicht verstehe, warum die nicht letzten September aufkam, weil da waren wir im Prinzip technisch und wissenschaftlich genauso weit, nämlich die Schnelltests, die in anderen Ländern auch viel verbreiteter sind. Die sind natürlich nicht die alleinselig machende Lösung, aber und nicht ganz so sicher wie jetzt irgendwelche PCR-Tests, aber sind sie schnell und einfach. Und ich hatte schon letzten August gelesen von einer, ich glaube, es war in Boston am MIT oder so, einem Schema, wo sich jeder selbstverständlich am Morgen schnell testet, das mit einer App scannt, die App wirft einen Barcode aus und das ist der Zugangscode, mit dem man überhaupt das rein darf ins Gebäude oder nicht. Hat eine Fehlerquote von ein paar Prozent, aber besser alle jeden Tag getestet und so viel mehr Fälle festgestellt, als gar nicht getestet und alle zu Hause. Und wenn man das jeden Tag macht, dann findest du auch die Fehler. Und dass es da so lange braucht, bis man hier überhaupt überlegt, in diese Richtung zu denken, das fand ich ein Versäumnis. Jetzt ist aber Bewegung drin. Plötzlich sprechen alle von den Schnelltests, die jetzt nicht erlauben werden, dass wir plötzlich alle auf Abstand und Maske verzichten können, aber immerhin eine gewisse Routine wieder möglich machen. Das geht bei uns ja zum Beispiel darum, dass es nicht nur das Publikum nicht kommen darf. Wir dürfen arbeiten. Das heißt, wir haben auch jetzt gerade läuft hier eine Streaming-Aufnahme mit vollem Orchester, mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Also Musiker arbeiten auf der Bühne, machen Proben, machen Aufnahmen. Aber auch alles mit ganz großen Abständen und möglichst mit Masken, soweit es eben vorgegeben ist. Das ist auch alles wunderbar und hat ja auch gut funktioniert. Und wir hatten im ganzen Haus mit Hunderten von Mitarbeitern und Gästen praktisch keinen einzigen positiven Fall. Trotzdem können wir nicht jetzt noch mal ein Jahr irgendwie nur mit 40 Leuten auf der Bühne immer nur Mozart und Beethoven spielen. Es muss mal wieder ein Chorspiel auftreten können. Die Musiker wollen mal wieder enger spielen können. Und da kommen diese Gentests oder halt laufender Tests in genau das Mittel zum Zweck. Seit neuestem kann man jetzt PCR getestet auch mal auf die Abstände verzichten, wenn es nötig ist. Und das halte ich auch für extrem wichtig, dass wir halt dann für gewisse Projekte mal sagen, so, jetzt kommt mal wieder eine große Mahler-Symphonie. Und selbst wenn die jetzt dabei nur für Stream ist, weil das Publikum noch nicht dabei sein kann, müssen wir da einfach wieder in die Alltagsroutine kommen. Und das gilt ja für ganz viele Bereiche auch, in allererster Stelle für die Schulen. Das habe ich mit meiner jüngsten Tochter noch miterlebt, die gerade Abi macht. Ja, was das für ein Hin und Her und Rauf und Runter ist, obwohl ihre Schule das noch gut im Griff hat. Da wurde wirklich viel versäumt durch so eine, sage ich mal, Zögerlichkeit, Technikfeindlichkeit oder sagen wir so, allein dass der Datenschutz in Deutschland die allerhöchste Religion ist. Also wir riskieren lieber die Gesundheit und die Ausbildung unserer Kinder, als dass wir, die E-Mail-Adresse meiner Tochter auf einem amerikanischen Server landen könnte. Das ist wirklich der Horror schlechthin. Und das ist völlig geisteskrank. Und ich bin total für Datenschutz und gegen Facebook und alles. Und mein Computer ist sehr sicher eingestellt. Aber da muss man dann einfach 5% Abstriche machen für eine gewisse Zeit, um gerade mit den Möglichkeiten der Technik unser Leben etwas effizienter zu machen. Wie die Corona-App auch, die ist gut gemeint und gut gedacht ist, aber sie amputiert ist durch den Datenschutz und die wesentlich effizienter hätte sein können. Das sind so die Dinge, die mir ein bisschen im Magen liegen.
Jetzt nochmal zu dem sogenannten Game Changer. So wird ja jetzt doch der Schnelltest genannt als vorübergehende Lösung. Sie haben es ja auch gerade gesagt. Heißt, Ihre Musiker im Haus haben Schnelltests gemacht?
Ja, bevor sie zu arbeiten beginnen, testet sich das ganze Orchester. Das hat jetzt aber keine Auswirkung im Zusammenleben. Sie halten trotzdem alle Sicherheitsabstände und Regeln ein, aber sie fühlen sich schon mal viel sicherer. Das Umgehen miteinander ist ungezwungener und normaler und es hat einfach eine bessere Atmosphäre. Ich habe auch das Gefühl, sie spielen besser, weil es einfach irgendwie ein bisschen was von ihrem normalen Alltag wieder zurück ist.
Sollten Menschen, die gegen Corona geimpft sind, früher von Einschränkungen befreit werden? Wird eine Impfung künftig zur Zugangsvoraussetzung für Live-Veranstaltungen?
Schwieriges Thema. Da gibt es ja diese berühmte Impfprivilegien-Diskussion. Es darf keiner zurückbleiben, aber es werden einfach Fakten geschaffen werden. Es ist ja völlig klar, dass in gewissen, zumindest da, wo es rechtlich möglich ist, im privaten Bereich, Restaurantbesitzer, keine Ahnung, auch Flugfirmen oder so, werden natürlich sagen können, sorry, ich will nur getestet oder geimpfte Leute bei mir reinlassen. Dagegen kann man gar nichts machen. Wir sind im öffentlichen Bereich, weil wir der Freien Hansestadt Hamburg gehören, da ist diese Diskussion extrem aufgeladen momentan. Ich glaube, es ist zu früh, das jetzt wirklich auszudiskutieren. Man muss es einfach selber leben. Wir müssen wissen, wie es sich anfühlt, wenn schon einfach die Hälfte von uns geimpft ist. Gehen die Zahlen dann runter? Fühlt sich das besser an? Ist es normal? Dann wird sich das von selbstverständlich ergeben, dass irgendwelche entsprechenden Regeln möglich sind. Jetzt ist das so ein theoretisches Thema, wo man sofort mit dem Grundgesetz kommt. Ich möchte auch nicht sozusagen vor der Tür stehen und sagen, du bist geimpft, du musst draußen bleiben, du darfst rein und du nicht. Und ich möchte auch gar keine Tests direkt, also was ich vermeiden möchte, dass das Publikum sich Tickets kauft, sich endlich freut, wieder ins Konzert zu gehen. Wir sagen, komm bitte 2 Stunden früher, weil wir müssen dich erst testen und dann die Leute wieder nach Hause schicken. Also das ist ein Szenario, das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, weil der Konzertbesuch muss ja Freude machen. Und wenn, dann müssen diese Dinge im Vorfeld und gesamtgesellschaftlich stattfinden. Was andere Länder schon planen, von Impfausweis über Testing-Apps und Ähnliches, wenn das allgemein gesellschaftlicher Konsens ist, dann kann ich mir das schon gut vorstellen, dass man in gewisse Bereiche vom Kino bis zum Fußball halt nur kann, wenn man irgendwie sagt, bitte hier, heute Morgen getestet oder geimpft, halte ich jetzt nicht für unmöglich.
Wie viel Vorlauf brauchen Sie, bis Sie wieder öffnen können?
Das geht in Tagen. Was ungewöhnlich wäre, weil du brauchst ja auch, also wir sind operativ so aufgestellt, dass wir innerhalb von Tagen wieder öffnen können. Was seltsam ist, ist der fehlende im Notfall der fehlende Vorverkaufszeitraum. Im Normalfall läuft ja, wenn ein Konzert stattfindet, wird das Monate im Vorhinein angekündigt und man braucht Wochen, um Tickets zu verkaufen. Und darum würde ich mich jetzt nicht kümmern. Wenn ich morgen ein Konzert machen kann und die Karten erst morgen verkaufen, würden wir das trotzdem machen. Einfach nur, um zu sagen, hallo, da sind wir wieder. Wir scharren mit den Hufen, würde ich sagen. Und es ist aber schwierig, irgendwie ein Jahr lang immer mit den Hufen zu scharren. Also das ist dieses ewige Vor, Zurück und wieder abstoppen und wieder umplanen und wieder sehen. Ist nicht ganz einfach.
Und Sie haben dann einen Hygieneplan, den Sie auch schon ja im März hatten. Heißt weniger Zuschauer, Abstände. Die Regeln würden Sie einfach dann vermutlich wieder anwenden müssen zunächst, oder?
Wie nehme ich an, wir hatten ja 2 Monate Corona-Betrieb, September, Oktober, mit täglichem ausverkauften Saal, halt eben nur zu einer Drittel Auslastung. Wir haben viele Konzerte damals verdoppelt, also sie sind 2-mal pro Abend durchgeführt, etwas verkürzt. Und das hat super funktioniert. Das Publikum hat sich wohlgefühlt, die Künstler haben sich wohlgefühlt. Also wenn dieses Schema wieder zurückkommt, das halte ich sozusagen auch für das Realistische, dass man da anknüpft, wo man aufgehört, wo man in den Lockdown gegangen ist. Da ist es eine gewisse Gefahr, wenn man sich jetzt anschaut, die ersten Wiedereröffnungsszenarien, da sprechen die immer mal von zuerst nur 100 Personen oder so. Und das ist meiner Meinung nach Hanebüchen, weil man kann nicht immer einen kleinen Gemeindesaal mit 150 Plätzen und eine Arena mit 20.000 Plätzen immer in den gleichen Topf werfen. Also das muss ja irgendwie prozentuell gehen. Wenn man nur 100 Leute reinlassen bei uns, darf, dann würden wahrscheinlich, da wir auch großzügig unterstützt sind von der Freien und Hansestadt Hamburg, die im Prinzip unsere Defizite ausgleicht, die würden das, weil ein Betrieb ist ja eigentlich viel teurer als der Nichtbetrieb. In dem Moment, wo wir aufsperren, haben wir nochmal extra Kosten für Personal und Energie und ich weiß nicht was. Da war diese Rechnung einer Drittelbelegung war schon sehr knapp. Und daher sagen wir irgendwie so unter einem Viertel Belegung, unter 500 Leuten im großen Saal, ist einfach unabhängig davon, wer das zahlen würde, ist einfach die Relation zwischen Kosten und Aufwand absurd. Du willst dann irgendwie nicht, das kann man irgendwie vor sich selber nicht vertreten, wenn du quasi der Aufwand für jeden Besucher dann 500 Euro ist, nur damit, weil der ganze Apparat anfahren muss und aber nur 100 Leute da sitzen dürfen in einem riesigen Saal. Also da hoffe ich sehr, dass da noch ein bisschen differenziert wird in der Diskussion und die Wiederöffnungsszenarien so sind, dass man wenigstens auch die Größe und die Kapazität und Leistungsfähigkeit der einzelnen Orte Rücksicht nimmt. Da spielt ja auch die Lüftung ein Riesenthema, wo es mittlerweile Untersuchungen gibt, wie moderne Lüftungen im Prinzip eine Ansteckung fast unmöglich machen, wenn man so ein bisschen an Abstand haltet.
Gibt es in Ihrer Vorstellung so etwas wie eine Zeit nach Corona oder werden wir in den nächsten Jahren Corona immer mitdenken? Wird das Ihre Planung von Veranstaltungen in den nächsten Jahren tangieren?
Corona wird nicht einfach verschwinden, wenn man der Wissenschaft halbwegs verfolgt, sondern uns in einer Form begleiten, die hoffentlich eine Abschwächung ist, die sich irgendwie unseren jährlichen Grippewellen oder auch nur sozusagen Erkältungen irgendwie annähert. Das ist eine Hoffnung. Nur wann es soweit ist, kann keiner sagen. Ob es eine dritte Welle geben wird im nächsten Winter, kann dir auch keiner sagen. Also wir müssen damit rechnen. Und ich gehe daher davon aus, dass generell die nächsten Jahre dass es ein Zurück zum, wie es davor war, wird es so nicht geben, auch aus anderen Gründen. Und wir werden einfach flexibler bleiben müssen. Und wir werden kurzfristiger planen und kurzfristiger zusagen. Und diese Flexibilität, dass wir dann sagen, oh Gott, jetzt muss wieder der Saal nur halb bespielt werden oder es müssen jetzt wieder Masken getragen werden für eine gewisse Zeit. Das kann ich mir sehr leicht vorstellen, dass das notwendig sein wird, auch noch länger. Für uns das Wichtigste ist, dass man nicht gleich wieder alles zusperrt. Und da spreche ich jetzt ja nicht nur für die Elbphilharmonie, sondern für die ganze Gesellschaft.
Jetzt mal angenommen, sind alle geimpft, die das wollen, und der Impfstoff soll garantiert auch vor allen Mutationen schützen. Wären wir dennoch bei Live-Veranstaltungen so etwas wie, ich sag mal, ein Corona-Trauma haben, also Abstand halten, anderen immer noch reflexartig ausweichen und nervös reagieren, wenn jemand in unserer Nähe hustet?
Die Frage, die stellen wir uns oft, nämlich die Frage, würden wir im Sommer wieder voll spielen dürfen, sozusagen Sitz an Sitz, 2000 Leute im Saal, würde das Publikum das überhaupt akzeptieren, ja oder nein? Da sind wir auch geteilter Meinung im Team. Ich meine, es gibt halt solche und solche Menschen. Es gibt garantiert die Menschen, es gibt erstens die Besucher, die aus Prinzip jetzt nicht kommen, weil sie gefährdet sind oder weil sie davor Angst haben. Und die werden wir wahrscheinlich erst wieder in 2-3 Jahren sehen, wenn weit und breit von Corona nichts die Rede ist. Dann gibt es einen großen Anteil, die wollen unbedingt kommen. Und das sind nicht unbedingt immer die Jüngeren, sondern auch zum Teil gerade eben die Risikopatienten, Ältere. Und die nehmen alles in Kauf. Es wird ein sowohl als auch geben. Ein Teil der Bevölkerung wird weiter auf Abstände bestehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren, ähnlich wie in Asien, auch bei normalen Grippewellen zu einem verbreiteten Maskentragen kommen könnte in der Öffentlichkeit, auch freiwillig. Aber das werden immer nur ein Teil der Leute sein. Und daher überlegen wir natürlich sehr wohl, was für ein Angebot wird man im Konzert machen.
Die Elbphilharmonie hat auch schon vor Corona Online-Formate angeboten. Wir müssen, glaube ich, nicht darüber reden, dass sie kein Ersatz sind für Offline-Formate, also für ein echtes Gemeinschaftserlebnis, aber eine gute Ergänzung. Die Mediathek der Elbphilharmonie hat ein breit gefächertes Angebot, Konzerte on Demand, aber auch Hinweise zu Serien und Filmen über Musik. Ich habe jetzt gerade die Serie Mozart in the Jungle mit großem Vergnügen gesehen, die Sie auf Ihrer Seite empfohlen haben. Vielen Dank dafür. Und Sie bieten Videobeiträge für Jung und Alt an zu Themen wie zu Hause Musik machen, lernen, wie man Instrumente baut, mit Klängen, Bildern und Bewegungen Geschichten erzählen, Musik machen mit Apps. Wird das Angebot gut angenommen? Wie ist das Feedback darauf?
Feedback ist sehr gut. Wir haben ja eine große sogenannte Education-Abteilung, weil wir übers Jahr tausende von Workshops für Familien und junge Leute und Schulklassen machen. Und diese Mitarbeiter die sitzen wirklich auf dem Trockenen, weil diese Workshops natürlich alle nicht stattfinden können. Und die haben dankenswerterweise und auch mit Begeisterung sich diesen Themen angenommen, so wie überhaupt viele unserer Techniker sich auch quasi weitergebildet haben und die Videoproduktionen, auch große im großen Saal der Elbphilharmonie, die früher immer externe Teams gemacht haben. Und wir haben sehr viel Technik selber im Haus, aber die wurde quasi sozusagen bereitgestellt und angestöpselt von unseren Technikern und dann kamen die großen externen Aufnahmeteams und haben dann die Regie geführt und den Ton gemacht und diese Themen. Das haben sich quasi unsere Techniker jetzt alles selber angeeignet und können das wunderbar auch in Eigenregie machen. Das war für die eine große Motivation, macht uns Spaß, spart Geld. Also das war jetzt auch ein ganz schönes Ergebnis der Lockdown-Zeit, dass dadurch wenigstens ein Teil unseres Teams neue Skills aneignen konnte. Feedback ist sehr gut, je nachdem, was es ist, aber wir bekommen da viel Mut und viel Nachfrage, erstaunlich viel Feedback auch von Lehrern, das hätte ich nicht gedacht, wie viele Lehrer dieses Material dann auch tatsächlich im Unterricht annehmen, zum Teil halt im Heimunterricht über Zoom und Ähnliches, und so machen wir weiter. Aber wie Sie richtig sagen, es bleibt die Ergänzung, es geht immer darum, dass am Schluss etwas live stattfindet.
Sehen Sie Ihr kulturelles Angebot mit Netflix und Amazon Prime Video in Konkurrenz?
Wahrscheinlich schon, ja. Also klar, wir machen unendliches Angebot zu Hause mittlerweile. Die Frage ist, anstatt mir die nächste Staffel The Crown anzugucken, gehe ich lieber ins Konzert. Ich kann aber eben nicht ins Konzert gehen, sondern ich muss mir das Konzert am Bildschirm angucken. Ich gebe zu, ich glaube, ich schaue weiter Netflix normalerweise, weil ich höre zwar auch viel Musik, aber ob ich jetzt die von der CD höre oder ob ich mich jetzt extra vor die Glotze setze, um zuzusehen, wie ein Konzert stattfindet, finde ich jetzt nicht so abendfüllend normalerweise, es sei denn, es ist wirklich ein Künstler, der total faszinierend ist oder ein Werk, das ich jetzt unbedingt sehen möchte, wie die das jetzt auf der Bühne machen. Was ich durchaus jetzt relativ häufig mache, sind Operninszenierungen. Da werden jetzt doch der Reihe nach große Opernhäuser machen, komplette Neuinszenierungen quasi nur für den Stream. Das macht schon Spaß. Das finde ich jetzt eine gewisse Weiterentwicklung auch des Mediums. Das gucke ich jetzt immer wieder mal, eine Opernaufführung aus München oder Wien oder Berlin. Aber ansonsten ist eben gerade dieses übertragene Konzert für mich nice to have, ersetzt das echte Konzert nie im Leben. Wir haben aber erstaunliche Einschaltzahlen und zwar lustigerweise vor allem auch international. Also es ist so, dass wirklich auf der ganzen Welt sich dann die Menschen das angucken. Und wenn jetzt dann mal was so im richtigen Moment kommt, zum Beispiel eine H-Moll-Messe, die wir kurz vor Weihnachten hier im Saal aufgenommen haben mit Thomas Hengelbrock und seinen Ensembles, das hat mich dann schon auch reingezogen am Bildschirm und das wurde weltweit geguckt und kommentiert und da gehen dann die Einschaltquoten in die Zigtausenden. Also das sind dann sehr viel mehr Leute dabei, als normalerweise das Konzert live erlebt hätten.
Also werden diese digitalen Veranstaltungen, Streaming-Angebote auch relevant bleiben, auch nach Corona?
Durchaus. Also wir haben die ja schon vorher gemacht, mehr aus dem Gefühl heraus, wir sind ein modernes Konzerthaus, wir müssen wohl. Und außerdem ist die Elbphilharmonie immer ausgebucht. Daher kann man, entweder wenn man keine Tickets kriegt oder weil man nicht hier ist, in jeder Nähe wohnt, kann man immerhin einige der Elbphilharmonie-Höhepunkte miterleben zu Hause. Das war so unter mehr Marketing- und PR-Aspekten der Grund, warum wir dieses Streaming von den letzten Jahren gemacht haben. Und jetzt stellt sich halt heraus, dass dass vor allem der Mehrwert, ein Künstlergespräch vorab, eine Einführung, eine visuelle Ergänzung, durchaus spannend ist. Und das andere Thema, das mich gerade ein bisschen umtreibt, ist, man merkt halt den Streams schon auch sehr an, wie aufwendig sie produziert werden. Gerade der heutige Stream, da nehmen wir gerade zwei zeitgenössische Orchesterwerke auf und zeitgenössische Musik ist ja dann doch nochmal ein kleiner Ausschnitt des eh schon Elfenbeinturms Klassik. Und jetzt, das werden sich relativ wenig Leute zu Hause am Bildschirm angucken, würde ich meinen. Und daher haben wir gesagt, geben wir da besonders viel Aufwand rein, um das optisch spannend zu machen und Qualität und von einer Top-Qualität umzusetzen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Weil wenn man da mehr investiert mit größeren Kamerateams, besseren Optiken, gutem Licht, guter Regie, vorbereitet, auch mehr produziert und nicht nur mitgeschnitten, dann merkst du diese Qualität natürlich schon im Ergebnis, aber du musst es dir auch leisten können. Und da experimentieren wir gerade so mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, etwas digital zu übertragen.
Kann man damit Geld verdienen mit Streaming? Zahlen die Zuschauer dafür?
Wir haben es noch nicht probiert, aber was ich jetzt höre von meinen Kollegen aus anderen Konzerthäusern, sind sie durchaus bereit. Vor allem im anglosächsischen Raum noch mehr. Ich selber habe schon da und dort Geld eingeworfen, wenn ich einen bestimmten Auftritt unbedingt miterleben wollte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir den einen oder anderen Höhepunkt dann auch kostenpflichtig machen. Aber im Großen und Ganzen ist das Angebot der Elbphilharmonie, wie soll ich sagen, wir jubeln ja dem Publikum sehr oft etwas unter, was sie vielleicht von sich aus nicht unbedingt sehen wollten. Nämlich die klassische Musik in all ihrer Bandbreite, mal unbekannte Künstler, die ganz toll sind, aber die man halt noch nicht so kennt. Musik des 20. Jahrhunderts. Live funktioniert das hier super, weil das Gebäude dem entspricht, weil die Leute neugierig sind, weil die Atmosphäre im Saal so ist. Wenn aber jetzt Sie freie Entscheidung haben, was Sie sich denn heute Abend im Konzertstream angucken, landen Sie vielleicht doch eher bei Beethoven und Brahms, weil man vielleicht da irgendwie auf Nummer sicher ist. Also das ist so das Thema. Wenn ich jetzt sage, du musst immer Geld einschmeißen, dann sinkt garantiert diese, oder dann steigt die Hemmschwelle, nee, dafür aber nicht, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Dann okay, für Ann-Sophie Mutter gebe ich ein Geld aus, aber für die neue tolle Geigerin, die mir die Elbphilharmonie empfiehlt, jetzt extra nochmal 10 € reinzutun, ist mir doch zu riskant. Daher bin ich eher noch der Verfechter, dass die normalen Angebote, die wir machen, kostenfrei sind. Wir bezahlen die Künstler aber natürlich sehr wohl für ihren Auftritt und für die Probearbeit. Ja, mal sehen. Ich kann mir so eine gemischte Lösung gut vorstellen, dass einzelne Höhepunkte kostenpflichtig sind. Für uns kommt aber sowas nicht in Frage wie Berliner Philharmoniker, wo du quasi ein Abonnement abschließt und dann immer alles gucken kannst, weil wir sehr viel mehr in die Breite gehen wollen und weil wir die Hemmschwellen eben gar möglichst niedrig haben wollen.
Aber es lassen sich doch sicher mit digitalen Angeboten auch neue Zielgruppen gewinnen, oder?
Genau, aber genau das sind jetzt nicht unbedingt die dann gleich mal zahlen, sondern gerade weil es um die geht, muss auch das digitale Angebot niederschwellig sein. Und da hat die Klassik ja immer noch so ein Distinktionsproblem. Da gehen Künstler wortlos auf die Bühne, machen ihr virtuoses Zeug und hauen wieder ab, was Menschen, die daran nicht gewöhnt sind oder die zwar sonst in Konzerte gehen und gewöhnt sind, dass das dann halt da auch ein bisschen kommuniziert wird oder erklärt wird oder so. Macht die Klassik, glaube ich, jetzt einen ganz guten Schritt nach vorne, weil es ohne dem digitalen Geist gibt praktisch keinen Künstler, der sich diesem Thema verweigert und der nicht auch versteht, dass er sich auch mal vor die Kamera stellen muss, ein bisschen was zu seiner Kunst sagen oder Interviews geben muss, bei Podcasts auftreten muss. Nicht allen kommt das noch locker, so wirklich vom Hocker, aber es wird immer besser und das ist natürlich für unsere Branche sehr gut, dass es da eine Öffnung gibt und dass mehr kommuniziert wird und dass es hervorragende Musikpodcasts gibt und ähnliches.
Können Sie sich weitere digitale Formate vorstellen? Ein Gemeinschaftserlebnis mit Virtual Reality beispielsweise? Werden wir künftig ein interaktives Konzerterlebnis zu Hause hören und gegebenenfalls wie ein Game nachspielen?
Noch nicht. Lassen wir uns mal sehen. Also wir haben auch da schon so ein bisschen Versuche gemacht und 360-Grad-Mitschnitte von Konzerten gemacht und so 3D-Aufnahmen. Das ist technisch noch alles nicht wirklich überzeugend. Und da sage ich halt immer, es gibt keine Technik, die das Live-Erlebnis und das gemeinsame Erleben mit anderen Menschen im Publikum und in der Energieaustausch zwischen Bühne und Publikum irgendwie transportieren kann. Möglicherweise noch nicht. Ich halte es nicht für unmöglich, dass wir in einigen Jahren eine dermaßen, wenn dann Apple die tollen neuen Augmented Reality Konzepte auspackt und wir Brillen aufhaben, die das eingebaut haben, ohne dass man es wirklich merkt, dass dann eine Qualität entsteht, die dann vielleicht wirklich sowas wie für ein echtes Live-Erlebnis ersetzt. Ich bin skeptisch, aber ich halte es nicht für unmöglich.
Sie sprachen davon schon, dass Künstler sich doch auch dem Digitalen annähern müssen, also auch neue Formate. Spielt das Orchester, singen die Sänger beispielsweise statt mit Notenbüchern vom iPad? Wie ist das bei Ihnen?
Ja, immer mehr. Es ist diese Mehr, dass quasi die Kunst irgendwie altmodisch ist und irgendwie neue Technik nicht so leicht akzeptiert. Das trifft jetzt nicht unbedingt auf die einzelnen Künstler zu. Im Gegenteil, ich kenne sehr viele Künstler, die sehr, sehr affin sind, was ihr technisches Equipment betrifft. Und gerade da sie ja, also auch die Stars und so, sehr viel reisen und mit der Welt connected sein müssen und dann schnell herausfinden, es ist unglaublich praktisch, ein iPad zu haben, auf dem man auf 100.000 Partituren zugreifen kann, anstatt die irgendwie kistenweise mitzuschleppen. Und es ist super praktisch, irgendwie mit seiner Familie und seinen Kollegen und digital in Kontakt zu sein, sind also die Musiker sehr oft sehr technikaffin und betreiben dann ja auch noch ihre Social-Media-Seiten und ähnliches. Es sind ein bisschen die Institutionen, die, wie soll ich sagen, die mal denen es vor ein paar Jahrzehnten zu selbstverständlich fett und gut ging. Die Menschen haben ihr Abo gehabt im städtischen Symphonieorchester und sind automatisch einmal im Monat gekommen. Und sowas wie Marketing und Kundenbindung und PR war irgendwie zuerst mal überhaupt nicht nötig. Und ich erinnere mich noch gut, dass in meiner Zeit vor, sagen wir mal, ja, eben bevor die Elbphilharmonie entstanden ist, Anfang rund um die Jahrtausendwende, hatte ich noch Kollegen, die sich darüber lustig gemacht haben, dass ein Konzert- oder Opernhaus eine Marketingabteilung hat. Sowas braucht es doch nicht, weil bei uns kommen die Leute von selber. Und diese Überheblichkeit hat dann auch dazu geführt, dass ganz viele Entwicklungen verschlafen worden sind. Und da sind halt sehr oft noch Menschen im System und in der Leitung, die halt damit nicht, ist auch ein Generationsthema, die halt mit so einer Offenheit gegenüber digitalen Entwicklungen nicht gesegnet sind. Ist aber für mich nur eine Frage der Zeit, bis halt die nächste Generation dran ist. Und wie man ja sagt, die Pandemie ist ein großer Verstärker. Also ganz viele Entwicklungen werden, gute wie schlechte, werden stark beschleunigt durch die Pandemie. Und die Digitalisierung von Kulturinstitutionen ist da sicher mit dabei.
Bei Ihnen vereinen sich ja zwei die zwei Welten, zwei Herzen in ihrer Brust. Einmal sind sie ein zukunftsorientierter, technikaffiner Mensch mit Erfahrungen im Bereich IT und Digitalisierung. Da gibt's die technische Welt und daneben die künstlerische, schöne, wahre Welt. Um nicht zu sagen, die eher konservativere, betagte Welt der klassischen Musik. Oder ist diese Gegenüberstellung von mir nur ausgedacht und auch gar nicht so relevant?
Nee, die Gegenüber, also bei mir jetzt persönlich habe ich natürlich den Fuß in der Technik, weil ich mal meinen Berufsweg in der IT begonnen habe, aber das ist jetzt mittlerweile Steinzeit. Da wurde der PC gerade erfunden. Also ich habe da und auch das Internet ungefähr. Das ist sehr lange her und es ist nicht so, dass ich jetzt laufend immer vorne weg bin, was technische Entwicklungen betrifft. Zum Beispiel Social Media ist schon beyond für mich. Ich kann zwar irgendwie nachvollziehen, wie Facebook funktioniert, aber ich kann es nicht leben. Es ist nicht so, so denke ich nicht, so will ich mich nicht darstellen, so will ich mit der Welt nicht kommunizieren. Da tue ich mir schon schwer und mit neueren Entwicklungen, die jetzt danach kamen, von TikTok bis weiß nicht was, kann ich schon nicht umgehen, obwohl ich da offen und interessiert bin und das und meinen Kindern über die Schulter gucke und junge Leute im Marketingteam haben, die das leben. Also es, zum Teil ist es einfach eine Frage der persönlichen Entwicklungsgeschichte. Und die andere ist, bist du technisch interessiert oder nicht? War ich halt immer und war ich schon als kleines Kind. Und dadurch gehe ich natürlich viele Themen strukturiert an und analytisch. Und das widerspricht jetzt nicht unbedingt dem Interesse und dem Gefühl für Kunst und Musik, sondern das ergänzt sich viel mehr. Das eine ist sozusagen Mittel zum Zweck, um durch die Welt zu kommen und die mir dann gerade erleichtert, Kunstwerke zu genießen, indem ich quasi die digitalen Möglichkeiten nutze, sei es die App, um ins Museum zu kommen oder um mir virtuell schon mal was anzusehen oder auf Spotify oder YouTube. Also YouTube ist zum Beispiel ein Gottesgeschenk für jemanden, der Konzerte plant. Allein um an neues Material reinzukommen, musste ich früher Partituren kommen lassen, CDs hat man geschickt bekommen, die Agenten hatten immer Termine, haben immer 1000 Sachen erklärt. YouTube hat alles, was man irgendwie wissen will. Einen ersten Eindruck von einem neuen Preisgewinner in Polen, irgendwie eine neue Symphonie, die irgendwo gespielt wird. Die Qualität ist auch nicht gut genug oder es sind auch nur Ausschnitte, aber das reicht ja. Man braucht ja oft nur so einen kurzen Input. Also allein die Programmierung der Elbphilharmonie wäre ohne IT nicht denkbar, sowohl beim Fact-Finden und beim Programmieren und sich schlau machen, was es alles gibt auf der Welt, als auch dann Backstage in den Abläufen, wo wir natürlich von den ganzen Buchungssystemen und Haustechnik und Technik und Abläufen und Verträgen und sonst was, das alles total IT-basiert, sonst wäre diese Schlagzahl überhaupt nicht machbar.
Sie sind ein großer Science-Fiction-Fan. Zum Schluss unserer Folge habe ich eine Bitte. Beamen Sie sich doch einmal in Gedanken ins Jahr 2030 und schauen Sie zurück auf das Jahr 2021. Was hat sich in der Gesellschaft, aber auch konkret im Bereich der Live-Veranstaltungen im Klassik- und Kulturbereich deutlich verändert?
Ja, ich hoffe sehr, dass es wieder ein Leben ohne Coronavirus gibt, sei es deswegen, weil unser medizinisch-technischer Fortschritt auch so ist, dass wir zukünftige Pandemien, die ja leider kommen werden, viel schneller erkennen können und schneller dagegen wappnen können und quasi uns da entsprechend einem geregelten Leben hingeben können. Wenn das so ist, ist das Live-Erlebnis nach wie vor präsent und nicht umzubringen. Möglicherweise hat es sich verschoben, weil es nicht mehr ganz so flächendeckend sein wird. Ob sich dann sozusagen noch jede Stadt in Deutschland, Orchester, Theater, Opernhaus, Dreispartenhaus leisten wird, wird sich zeigen. Ich würde es ja hoffen, weil das ist eine unglaubliche Bereicherung, aber die Entwicklung geht natürlich in eine andere Richtung. Daher kann es auch gut sein, dass es sozusagen Spitzeninstitute auf der ganzen Welt geben wird. Um die Berliner Philharmoniker muss man sich keine Sorgen machen, auch in hunderten Jahren nicht, meiner Meinung nach. Und die wird man auch weltweit erleben können in immer besseren virtuellen Welten. Aber das ist einfach nicht der Ersatz für die persönliche Interaktion und vor allem auch nicht für das persönliche Musikmachen. Also ich glaube auch, dass wir in einem Zeitalter leben, wo die Menschen auch wieder sehen, was sie eigentlich im Leben erreichen wollen, was wichtig ist, was nicht. Work-Life-Balance, diese ganzen Themen. Und dazu gehört auch unter anderem Kunst machen, um zu musizieren und zu singen. Und das ist etwas, was wir in der Elbphilharmonie auch uns an die Fahnen gehoben haben. Wir wollen sozusagen das private Amateurmusikertum unbedingt fördern und halten das für super wichtig. Ein Konzert ist nicht nur deswegen gut, weil ein weltberühmter Solist spielt, sondern ein Konzert des unseres Publikumsorchesters, lauter gut spielende Amateure, die im richtigen Leben Ingenieure, Ärzte oder was immer sind oder Volksschullehrer, kann auch ein wahnsinnig spannendes, tolles Erlebnis sein. Und das, glaube ich, wird sich so ein bisschen trennen in Basis, Musik und Erleben, lokal, vor Ort, gut vernetzt. Und einer Spitzenklasse, die weltweit verfügbar ist. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen um den Mittellevel, um so dieses, wie gesagt, auch in der Kleinstadt noch ein Orchester haben zu können. Das sehe ich in Gefahr.
Sie sagten einmal, die Elbphilharmonie macht Menschen glücklich. Daher rufe ich unseren Hörerinnen und Hörern zu, frei nach Georg Büchners Theaterstück Dantons Tod, gehen Sie in die Elbphilharmonie, wenn es wieder geht. Ich rate es Ihnen. Herr Liebensolter, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Danke auch. Vielen Dank.
Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen MNext Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.